ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi.
Professor Helmut Seitz ist bei uns. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Tassi. Fangen Sie an zu stottern im frühen Morgen. Viel zu früh.
Alle Schwierigkeiten gehabt. Ich beim Dienstagvormittag und Sie beim Herrn Tassi. Ja, das geht alles in Ordnung. Sie sind Internist, Sie sind Alkoholforscher. Sie forschen seit fast einem halben Jahrhundert, also länger als ich lebe, zum Thema Alkohol und seine Wirkungen auf den Körper. Was heißt denn Alkoholforschung? Also was forschen Sie da genau?
Naja, das Ganze hat angefangen mit der Überlegung, Alkohol ist ein ganz kleines Molekül und wenn dieses Molekül auf den Körper trifft, insbesondere in die Leber eindringt, dann verändert das Tausende von Stoffwechselwegen. Und das ist natürlich hochinteressant. Die Sucht ist am Ende, aber am Anfang ist natürlich viele biochemische Wege, die mich sehr interessiert haben. Ich habe ja Chemie und dann Biochemie studiert und Medizin und hatte dann das Glück, in New York in ein Labor zu kommen, die sich damals in den 70er Jahren sehr intensiv mit Alkohol beschäftigt haben. Professor Charles Lieber, das war eine Koryphäe damals, war auch gelistet für den Nobelpreis, hatte nicht bekommen. Und da war ich 2 bis 3 Jahre und das hat mich nicht mehr losgelassen, diese Forschung. Wir haben damals uns beschäftigt eigentlich mit der Leber und mit der Krebsentstehung. Das erste Mal, dass wir den Gedanken hatten, Alkohol könnte Krebs machen.
Ja, aber Sie haben jetzt ja gerade einige Begriffe hier mir entgegengeschleudert, die ich nochmal kurz auseinander. Also Sie haben Chemie studiert, haben sich dem Alkohol also eigentlich vom Molekül her genähert, nicht übers Trinken.
Ich gehöre so ein bisschen der 68er Generation an, hatte Chemie studiert, weil mein Chemielehrer hat mich immer nach Stuttgart mitgenommen, ich bin ja Stuttgarter, in die Vorlesung der Chemie, das hat mich begeistert. Und dann habe ich angefangen Chemie zu studieren, habe das aber nach 2 Semestern abgebrochen, weil ich nicht in einem Industriebetrieb landen wollte damals.
Mhm. Und Wäre wahrscheinlich gewesen.
Ich wollte an der Uni bleiben, war schwierig. Und dann habe ich mich der Medizin zugewandt, da habe ich dann bald gemerkt, dass die Leber eigentlich das ist, was mich interessiert. Und dann habe ich hinterher in Tübingen Biochemie noch angefangen, habe dann aber ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen für USA. Und das war natürlich sehr attraktiv. Und dann bin ich 1977 mit meiner Frau damals nach New York gegangen.
Wenn man sich für die Leber interessiert, dann wird man Gastroenterologe. Das sind Sie auch geworden. Internist, da wird das ja zusammengefasst. Was haben Sie denn in dem Laufe der Zeit, in diesen vielen Jahren, die Sie zum Thema Alkohol geforscht haben, gab es da so 1, 2 herausragende Entdeckungen, wo Sie jetzt sagen, das hat ein bisschen was auch verändert?
Ja, ich glaube, dieser Beginn mit dem Aspekt der Krebsentstehung, der war ganz neu. Der wurde damals auch im Nationalen Institut für Gesundheit in den USA gefördert. Und da hatten wir mit sehr viel Glück herausfinden können, dass Alkohol Dickdarmkrebs macht. Dickdarmkrebs ist ja einer der häufigsten Krebse für Männer und Frauen in Europa, Nordamerika. Und wir konnten die Mechanismen klären. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und wir hatten auch dann feststellen können, dass jeder Mensch Alkohol ein bisschen anders verstoffwechselt und dass es bestimmte Risikogruppen gibt, die ein bestimmtes alkoholverstoffwechselndes Gen haben, das vermehrt diese giftige Substanz Acetaldehyd, auf die kommen wir wahrscheinlich noch zu sprechen,
ja,
produziert. Und dann hat jeder also ein bisschen ein unterschiedliches Risiko und das war ganz wichtig zur Erklärung, wie Mechanismen funktionieren zur Krebsentstehung.
Ja.
Also diese Mechanismen waren, glaube ich, das, was über all die Jahre so im Vordergrund unserer Forschung stand.
Also Risikogruppen Acetaldehyd, das merken wir uns mal, weil das sind 2 ganz wichtige Komponenten, damit man auch jeder und jede vielleicht auch ein bisschen selbst einschätzen kann, wo stehe ich da eigentlich. Heißt Alkoholforschung eigentlich auch ein Teil Suchtforschung? Also muss man sich mit der Sucht und den Betroffenen auch auseinandersetzen, auch wenn man das auf so einer molekularen Ebene untersucht, so wie Sie?
Ja, natürlich. Ich bin kein Psychiater, wie Sie wissen, aber wenn Sie natürlich Medizin, praktische Medizin machen, neben der Forschung, und das habe ich ja gemacht, dann sehen Sie natürlich viele Patienten, die zum Beispiel ein Leberproblem haben, aber zusätzlich ein Suchtproblem haben. Und da kommt die Sucht natürlich herein und dann können Sie wenig machen, wenn Sie nicht die Sucht behandeln. Also müssen Sie erst eine Entgiftung mit diesen Patienten betreiben, eine Entwöhnungstherapie. Und so kommen sie natürlich mit sehr vielen Psychiatern ins Gespräch. Und ich glaube, ich kenne heute wahrscheinlich beinahe mehr Psychiater als Gastroenterologen in der Welt.
Ja, die Frage, die heute wie so ein Damoklesschwert über uns hängt mit Alkoholforscher und Internist Professor Helmut Seitz, ja, die ist die, wie viele trinken aus Genuss? Das gehört ja, Alkohol gehört zur Gesellschaft, zur Deutschen dazu. Das kann man nicht wegdiskutieren. Viele trinken aus Geselligkeit oder einfach so, weil wir hier auch gute Weine in der Region haben, in ganz Baden-Württemberg. So, sind wir jetzt alle auf dem falschen Weg?
So kann man das nicht sagen. Wir sind uns nur nicht bewusst, dass wir mit Alkohol letztendlich ein Gift zu uns nehmen. Und wenn wir bewusster damit umgehen würden, dann wäre das alles nicht so schlimm. Natürlich ist die, sagen wir mal, das, was die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen jetzt herausgegeben hat, nämlich, dass weniger mehr ist, das ist eigentlich die Botschaft. Man sollte sich überlegen, wenn man Alkohol trinkt, wie viel man trinkt, ob man nach dem ersten Glas aufhört. Man sollte nicht 3-4 Gläser trinken und sollte sich das bewusst machen, weil Alkohol natürlich verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist für über 200 Erkrankungen. Also es ist jetzt nicht irgendeine Zuckerlösung, sondern es ist schon eine Substanz, auf die man achten muss.
Na, wir machen mal weiter mit Zahlen, Professor Seitz. Und zwar 120 Liter alkoholische Getränke trinkt jeder und jede Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr. Das heißt, die Leute, die nichts trinken, die sind da mit null dabei. Also es gibt Leute, die trinken noch deutlich mehr. Das ist eine ganze Badewanne voll. Das ist eine ganze Menge.
Ja, das sind über 10 Liter reiner Alkohol pro Kopf, pro Jahr. Und das bedeutet, ich habe das mal ausgerechnet, dass jeder am Tag ein Viertel Liter Wein trinkt. Mhm. Und Sie haben recht, das tut natürlich nicht jeder. Viele trinken weniger oder gar nichts. Und dann gibt es eine ganze Gruppe, ein großes Segment, die trinken natürlich viel zu viel.
Dann haben wir noch weitere Zahlen, und zwar die Quelle ist da die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, eingetragener Verein, da sitzen Sie auch im Kuratorium. Ja. Knapp 4 Millionen zwischen 18 und 64 haben alkoholbezogene Störungen. Das sind 2,2 Millionen Suchtkranke und 1,7 Millionen mit sogenanntem Alkoholmissbrauch. Was ist denn da der Unterschied, Alkoholsucht und Alkoholmissbrauch?
Die Sucht ist eine Krankheit, eine der Folgeerkrankungen durch Alkohol. Also die Sucht bedeutet, man ist angewiesen, jeden Tag Alkohol zu trinken, sonst bekommt man ein Entzugssyndrom, also süchtig. Während der Missbräuchler nicht süchtig ist, der trinkt aus schlechter Gewohnheit und schädigt irgendein Organ seines Körpers, ohne dabei eine Sucht zu haben. Er kann also plötzlich aufhören, wenn er will. Er will aber oft nicht. Während der Suchtkranke kann das nicht, der muss dann entzogen werden, entgiftet werden. Das geht sehr gut heutzutage und er muss dann danach eine Entwöhnungstherapie bekommen. Aber lassen Sie mich ein Wort dazu sagen, die medizinische Struktur in Deutschland liegt in den letzten Jahren so, dass viele dieser Alkoholentzugstherapien nicht mehr durchgeführt werden, weil das Krankenhaus keinen großen Benefit bringt, keinen finanziellen Benefit. Früher haben wir ungefähr 600 Entzüge im Jahr in unserer Klinik gemacht. Heute macht man vielleicht noch 20, 30. Das ist ein großes Problem,
weil es vom Abrechnungssystem
schlecht abgebildet wird. Und so sind viele dieser kranken Patienten, das ist eine Krankheit, sind im luftleeren Raum, im Vakuum und haben keine adäquate Therapie. Das ist ein großes Problem im
Moment. Das kann man auch in Zahlen noch zusammenfassen, knapp 230.000 Behandlungsfälle pro Jahr. Es sind deutlich mehr Männer als Frauen, man sagt immer 3:1 oder inzwischen hat sich die Zahl aber ein bisschen verschoben. Die Frauen holen tatsächlich auf in puncto Missbrauch und Sucht.
Da gibt es ein Segment, das uns großen Kummer macht. Das sind Frauen so zwischen 35 und 55 in verantwortlichen Berufen, Männer im Management, die eine Familie haben, die Kinder haben, die sehr große Last zu tragen haben und die dann abends gerne, um das loszuwerden, Wein trinken, eine halbe Flasche oder eine Flasche Wein mit ihrem Ehepartner. Und das ist zu viel und das ist ein Problem in den letzten Jahren durch diese starke Emanzipation in diesen Bereichen. Emanzipation ist gut, aber es gibt da sogar eine Abbildung, dass Länder mit Hochemanzipation mehr Alkohol konsumieren als die weniger Emanzipation haben. Das soll nicht gegen die Emanzipation gehen, aber das ist ein Faktum.
Das sind Forschungsdaten sozusagen. Ja. Kosten müssen wir auch kurz ansprechen. Knapp 60 Milliarden Euro pro Jahr kostet Alkoholmissbrauch und Sucht. Ich glaube 17 Milliarden direkte Kosten für die Krankenkassen, 40 Milliarden Produktionsausfälle und so weiter. Die Dunkelziffer, die dürfte noch höher sein.
Die ist deutlich höher. Und als ich da Vorträge so vor 5, 6, 7 Jahren gehalten habe und über diese hohen Kosten gesprochen habe, sind alle erschrocken. Heute geht ja die Ausgabe der Regierung in Milliardenhöhe. Heute ist man dran gewöhnt. Aber 60 Milliarden ist natürlich, wenn Sie an die 100 Milliarden des Sonder dran denken, dann ist das natürlich eine Riesensumme.
Ja, ich weiß, worauf Sie ansprechen, auf die 500 Milliarden Sondervermögen, die wir neue schulden. Ja. Plötzlich sind 3 Milliarden gar nicht mehr viel. Aber das ist eine enorme Summe. Das sind 3.000 Millionen Euro.
Und es ist verknüpft mit einem unendlichen Leid. weil jetzt, Sie sprachen von den 1,8 bis 2,2 Millionen Alkoholabhängigen, die machen natürlich, die leiden selber, die Familien leiden, die sind oft jobgefährdet, die sind entsozialisiert, die haben ein Riesenproblem. Meine Frau ist Psychologin und sieht viele dieser Patienten und da sehe ich natürlich, wie groß das Leid dieser Menschen ist mit ihrer Umgebung und allem zusammen. Also nicht nur die Kosten, sondern auch das persönliche Leid dieser Menschen und ihrer Umgebung, sprich Familien, ist enorm.
Also Ihre Frau ist auch in dem Bereich tätig?
Meine Frau ist Psychologin seit über 30 Jahren, hat in Heidelberg angefangen. Ich habe damals zu ihr gesagt, das musst du gar nicht machen. Heidelberg ist eine akademische Stadt, da passiert gar nichts, die sind alle weg vom Alkohol. Da habe ich mich sehr getäuscht. Sie ist sehr gut beschäftigt.
Jetzt ist ja der Pro-Kopf-Konsum in den vergangenen 10 Jahren in Deutschland auch gesunken. Von 11,4 auf 10,2 Liter pro Jahr pro Kopf. Ist das, könnte man daran liegen, dass Trinken jetzt auch zurzeit, gerade bei Jüngeren, auch nicht so total in ist? Das ist zumindest das, also, was man liest.
Ich wollte bei einer Juhe sagen, weil dieser Abfall von 11 auf 10, ein paar ist ja nicht sehr signifikant. Der ist ja minimal letztendlich.
Ach so, sagen Sie das? Weil ich hätte gedacht, das ist so viel.
Nein, der ist eher minimal. Wenn Sie überlegen, dass die Italiener 8 Liter trinken, also von 10 auf 8 ist ja ein deutlicher Unterschied. Und die Italiener trinken deutlich weniger Alkohol als wir Deutsche. Sollte man nicht glauben, haben eine andere Alkoholtrinkkultur als wir Deutschen. Aber in der Tat, Sie haben recht, es gibt viele junge Leute heute, die sehr körperbewusst sind, gesundheitsbewusst sind, sehr viel mehr Sport treiben als früher. Also Joggen ist ja, Sie sehen ja viel Jogger auf der Straße. Und die wissen auch, dass sie Alkohol meiden sollten. Trinken auch viele nicht. Viele trinken gar keinen Alkohol. Also es ist eine Gruppe von jungen Leuten, gesellschaftlich etabliert, eingeschaltet. Und die trinken weniger Alkohol. Das ist richtig.
Ich wollte es jetzt gerade so ein bisschen auf Sie zurückführen, nämlich, dass Sie vielleicht da die Früchte Ihrer Arbeit auch ernten. Oder sehen Sie das so gar nicht? Nee, das kann man jetzt eigentlich nicht mehr verwenden, diesen Schritt, den ich davor hatte.
Vielen Dank, Herr Attassi, für diesen Schritt. Ja, das ist schon ganz gut. Ich fühle mich so ein bisschen gegen die Windmühlen kämpfend. Nur muss ich sagen, wir oder meine Arbeitsgruppe, wir sind ja keine Missionare. Wir versuchen nur, die Datenlage klarzulegen, die Fakten darzulegen. Und dann kann ja jeder damit machen, eigentlich in einer freien Gesellschaft, was er möchte.
Mhm. Wir gehören ja immer noch zu den Spitzenreitern. Also so Richtig. Ist es ja nicht in Deutschland beim Alkoholkonsum. Was haben Sie in Ihren Jahrzehnten der Forschung für sich auch herausgefunden, welche gesellschaftliche Bedeutung hat auch Alkohol? Jetzt haben wir gesehen, bei den Jüngeren ist es nicht mehr so in, aber früher war es ja oft so, wenn man nichts getrunken hat, da musste man sich erklären.
Absolut, und das ist heute ein bisschen anders. Wenn Sie heute auf eine Einladung gehen oder offizielle Einladung gehen, wird Ihnen natürlich auf dem Getränketablett auch nicht alkoholische Getränke, auch mal Wasser serviert. Das ist heute gang und gäbe. Aber ich denke an meine Eltern, die Generation meiner Eltern, da wurde schon wesentlich mehr auch in mittleren sozialen Schichten getrunken. Das gehörte einfach dazu. Da hat man sich keine Gedanken gemacht über die Schädlichkeit des Alkohols. Und immerhin ist es ein Kulturgut über tausende von Jahren, wenn ich zurückdenke an die ersten historischen Zeugnisse. Ich zitiere immer Echnaton, Oberägypten, 1500 vor Christus, also 3500 Jahre her. Da hat man Bier gebraut, da haben die Priester und die obere Gesellschaftsschicht sich betrunken. Ja, Noah hat einen Weinberg gepflanzt, wenn Sie in die Bibel gehen. Also es ist historisch gewachsen und davon natürlich schwierig wegzukommen. Aber es ist eine Droge und ein Gift.
Mhm. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist auch noch nicht so wahnsinnig alt, als es auch so klar formuliert wird. Alkohol ist auch Wirtschaftszweig und Steuereinnahmequelle. Mhm. Ich habe ja da Zahlen von 2024, da hat der Staat knapp 3 Milliarden Euro eingenommen, also nochmal 3.000 Millionen mit der Alkoholsteuer. Das war auch mal mehr. Vor 10 Jahren waren es noch 200 Millionen mehr, vor 25 Jahren sogar 500 Millionen mehr. Das ist auch eine ganze Menge. Also der Wirtschaftszweig, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, wenn man jetzt mal das Ohr an die Winzer und Winzerinnen in Baden-Württemberg zum Beispiel hält, die schimpfen alle über die Umsatzrückgänge.
Aber kurz vorher, 60 Milliarden Folgeschäden, 3 Milliarden Steuern. Da ist ja doch eine große Spanne dazwischen, was da an Geld aufgenommen werden muss von jedem unseren Einzelnen an Steuergeldern letztendlich. Ja. Mhm. Also wir nehmen nur 3 Milliarden ein und Sie sagen ja auch, oder wir wissen ja, historisch gewachsen, die Weinsteuer ist praktisch bei null. Und natürlich ist es ein Wirtschaftsfaktor. Natürlich, als wir damals zum ersten Mal feststellen konnten, dass Alkohol Dickdarmkrebs macht, mechanistisch, da waren schon ein paar Wochen später, als wir das publiziert haben, die deutschen Bierbrauer bei mir im Labor und sagten, naja, also das kann ja wohl nicht sein. Ja, also da war schon ein Druck von der Industrie, der ist immer da gewesen. Die Alkoholindustrie macht einen hohen Druck aus, dass Alkohol weiter getrunken wird. Da wird natürlich bei Fußballspielen hinterher gesagt, irgendein Bier mit 0% oder alkoholfrei. Aber in Wirklichkeit heißt es natürlich trotzdem, dass die Leute dann das Bier trinken, das Alkohol hat. Ja. Mhm. Was die Winzer machen müssen, sie werden sich umstellen müssen auf alkoholarme Weine. Das machen ja schon viele und die schmecken zum Teil sehr gut. Ich habe einige probiert. Das ist auch ein bisschen in der Zwischenzeit en vogue, zumal junge Leute weniger Alkohol auch trinken. Aber das ist ein Problem, ein wirtschaftliches Problem, weil Deutschland natürlich sehr viel Wein in bestimmten Bereichen in Deutschland herstellt.
Und sehr gute Weine.
Und zum Teil sehr gute Weine.
Das Thema ist hochemotional, Alkohol in Deutschland, und es interessiert auch sehr viele Menschen. Wir haben entsprechend auch schon viele Zuschriften der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Ich möchte das mal gerne mit reinnehmen, dann verschieben wir das mit den Molekülen auf die nächste Stunde. Uwe Hormuth, der fragt, gibt es eigentlich auch Zahlen über die Altersalkoholabhängigkeit und deren Ursache und Auswirkungen? Also ich kenne nur den Altersdiabetes.
Nein, es gibt Zahlen, die Amerikaner haben Zahlen vorgelegt. Damals hieß es, war schon ein paar Jahre her, 5% der älteren Menschen über 75 Jahre. Wir wissen das heute, wir haben keine harten Daten, aber wir wissen, dass die Vereinsamung von älteren Menschen, der Verlust von Lebenspartnern natürlich zur Einsamkeit führt, die Altersdepression. All das führt dazu, dass ältere Menschen heute mehr Alkohol trinken. Früher kann man es nicht vergleichen, aber relativ viel Alkohol trinken. Aber das reicht ja schon, wenn sie relativ wenig trinken. Sie haben oft Medikamente, die interagieren. Denken Sie, Sie nehmen ein Schlafmittelchen und dann noch ein Glas Alkohol dazu und dann haben Sie vielleicht einen Rollator am frühen Morgen oder einen Stock. Dann stürzen Sie, brechen sich vielleicht das Hüftgelenk, und all das sind Probleme, die mit dem Alter und dem Alkohol zusammenhängen.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, es gibt den Dry January, es gibt auch den Sober Oktober neuerdings, das hat sich so popular so durchgesetzt, aber worum es geht, ist eben eine Zeit lang mal abstinent zu sein, das ist sehr in Mode. Und jetzt ist ja auch Fastenzeit, noch knapp 2 Wochen, da fasten auch viele Alkohol. Bringt das was, dieser kurzzeitige Verzicht?
Also ich persönlich finde, dass es sehr wichtig ist und es was bringt. Es gibt aber keine harten Daten darüber. Trotzdem sehe ich viele Menschen, auch in meiner Praxis, die das praktizieren, wo es sinnvoll ist. Und ich möchte einen Punkt vielleicht dazu machen. Wenn Sie sich entscheiden, keinen Alkohol zu trinken, dann filtern Sie ganz am Anfang heraus, ob Sie eine Alkoholabhängigkeit haben oder nicht. Wenn Sie nämlich nach 2-3 Tagen wieder Alkohol trinken müssen, wenn der Druck sehr hoch ist, dann haben Sie eine Alkoholabhängigkeit und dann sollten Sie sich Hilfe suchen.
Wie kann ich das herausfinden?
Wenn Sie einfach weiter Alkohol trinken müssen. Wenn Sie also sagen, ich trinke jetzt nichts, und Sie denken immer an Alkohol, am zweiten, am dritten Tag denken Sie noch mehr an Alkohol.
Jetzt Wein,
und
dann, oder jetzt dann ein schönes Sie. Bier, das wäre toll.
Und dann haben Sie ein Alkoholproblem, ein Alkoholabhängigkeitsproblem. Mhm. Und dann müssen Sie gucken, dass Sie beim Hausarzt oder sonst wo Hilfe suchen. Das andere ist, und das machen natürlich viele und können viele, weil sie nicht abhängig sind, die trinken halt aus Gewohnheit, die hören dann auf, können aufhören. Und was passiert dann? Da gibt es 2 Dinge. Das eine, es sind subjektive Empfindungen, also die spüren Sie, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das erste, was Sie spüren, ist, dass Sie besser schlafen. Sie schlafen besser durch, sie wachen nicht mehr um 2-3 Uhr nachts auf, sie haben eine bessere Phase dieser sogenannten REM-Phase, Rapid Eye Movement, Phase, wo sie tiefer schlafen, wo sie sich erholen können. Sie wachen erholter auf an einem Morgen, sie sind den Dingen des Tages besser gewappnet, sie können Dinge besser machen, sie können auch besser Sport machen, sie fühlen sich wohler. Das spüren sie eigentlich, und ich glaube, das ist das Erste, was hier reinkommt.
Also gibt es ja doch harte Daten.
Ja, diese... Naja, ich würde sagen weiche Daten, so will es mal formulieren. Wenn Sie als Molekularbiologe
propagiert wird.
Ja, also. Aber Sie können natürlich auch unter Umständen nach 4 Wochen 2-3 Kilo Gewicht verlieren. Weil Alkohol hat, 1 Gramm Alkohol 7,1 Kilokalorien. Wenn Sie es nicht trinken, können Sie ausrechnen, wie viel Sie vorher getrunken haben. Meistens verlieren Sie dann vielleicht 1-2 Kilo, was den einen oder dem anderen ganz gut tut. Mhm. Wenn Sie es im Januar machen, da ist die Grippesaison. Alkohol supprimiert, unterdrückt die Immunantwort. Also Sie haben eine bessere Immunität und Sie können vielleicht der Grippe ein bisschen besser entgehen. Wenn Sie einen Hochdruck haben, viele Menschen ab einem bestimmten Alter haben einen Bluthochdruck, dann werden Sie merken, Sie brauchen weniger Medikamente, um den Hochdruck sozusagen zu regeln. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die spüren Sie nicht, aber die haben wir gemessen, wenn Sie 10 Tage lang keinen Alkohol trinken, dann entfettet die Leber. Das Fett geht zu 30% aus der Leber raus. Das tut der Leber gut. Sie regeneriert sich und die Leber fühlt sich wohl. Das ist, was Sie nicht spüren, aber was sehr wichtig ist.
Klingt jetzt gar nicht mehr so weich, diese Daten, die Sie da
liefern. Das waren jetzt sehr harte Daten.
Harte Daten.
Das waren
sehr gut. Sammelt man da Leberkapital? Also wenn ich jetzt mal so einen sauberen Januar oder einen sauberen Oktober oder meinetwegen beides mache, sodass ich dann am Rest des Jahres vielleicht ein bisschen mehr trinken kann?
Nein, das, so kann man das nicht sagen. Nein. Sie vielleicht ein Punkt, wenn Sie das machen und 4 Wochen kein Alkohol trinken und Sie spüren, dass es Ihnen gut tut, dann wird der eine oder andere im Februar oder im März auch weniger trinken oder vielleicht fortsetzen. Und das ist ja schon eine ganz gute Nummer sozusagen. Mhm. Andere werden zurückfallen und werden die Tage zählen Ende Januar, 30., 31., wann kann ich wieder trinken? Aber einige bleiben dabei und das ist wichtig. Das ist gut.
Herr Professor Seitz, jetzt gehen wir doch mal ganz genau rein. Wo wirkt der Alkohol wie im Körper? Ich gehe es mal durch. Wir trinken den ja, also geht er erstmal in die Schleimhaut. Was macht er denn zum Beispiel in der Magenschleimhaut?
Also wenn er die Schleimhaut trifft, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie hochprozentig das Ganze ist. Wenn Sie Whisky trinken, dann schädigt der schon ganz stark die Schleimhaut, was sicherlich ein Faktor ist, den Krebs dort mitzuerklären. Nicht nur das, aber erklärt mit. Im Magen wird er zum Teil verstoffwechselt, 10%, schädigt die Magenschleimhaut und führt dazu, dass da eine Entzündung entsteht. Mhm. Das ist schon mal ein Problem. Dann wird er aufgenommen im Dünndarm und kommt in die Leber. Und die Leber metabolisiert, verstoffwechselt 90% des Alkohols. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ist er denn so giftig? Der Alkohol selber ist es gar nicht, sondern das ist sein erstes Stoffwechselprodukt. Alkohol wird umgebaut zu einer Substanz, die heißt Acetaldehyd. Und diese Substanz ist enorm reaktionsfähig, bindet an Eiweißkörper, bindet an die Erbsubstanz und verursacht große Schäden in der Leber, aber vor allem ist verantwortlich, hauptverantwortlich für Krebse in bestimmten Bereichen.
Wo kann ich das Acetaldehyd spüren? Also ist das jetzt zum Beispiel nachts, wenn ich dann zu viel getrunken habe und mit irgendwie Herzklopfen oder Aufregung aufwache, ist das Acetaldehyd?
Wir spüren das als Kaukasier, als Menschen Mitteleuropas nicht, weil dieser Acetaldehyd wird relativ schnell wieder wegmetabolisiert zu inerter Essigsäure, die uns nichts tut. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die spüren das. Das sind die Asiaten. 50% der Japaner haben ein Gen, welches diesen giftigen Acetaldehyd nicht mehr in Essigsäure umwandelt. Das heißt, er akkumuliert, wenn sie Alkohol trinken. Der steigt an im Blut. Sie kriegen einen roten Kopf. Das nennt man Flushing. Backen werden rot. Sie kriegen Herzrasen. Sie schwitzen und sie erbrechen. Und das passiert bei 40% der Japaner. 10% können gar nichts trinken, weil sie dann so krank werden, dass sie sogar sterben können. Und 40% können das, aber sie kriegen ein Flush-Syndrom.
Aber haben Sie dann in den Ländern auch weniger Alkoholkonsum? Weil auf meiner internationalen Liste stand zum Beispiel Südkorea relativ weit oben, was den Alkoholkonsum betrifft.
Das ist kein Widerspruch. Diese Leute trinken trotzdem. Die fühlen sich nicht wohl, trinken aber trotzdem. 2 Gründe. Erstens ist der sogenannte Peer-Druck sehr groß. Ich habe das selber in Japan erlebt. Wenn der Chef das Problem nicht hat, aber mit seinen Mitarbeitern regelmäßig geht zum Abendessen oder in eine Bar, dann müssen die alle trinken. Und die trinken dann und kriegen trotzdem Flush-Syndrom.
Aber der Chef hat ja auch keine Dehydrogenase.
Doch,
also das ist der Name des Enzyms,
ja,
der schöne Name.
Der hat die dann. Die sind ja noch 50%. Der hat das Glück, dass
der
es hat.
Zufällig, ja. Okay. Also wenn Sie einen Chef mit Dehydrogenase haben im asiatischen Raum, dann haben Sie Pech gehabt.
Dann haben Sie Pech gehabt, ja. Und ich habe ein paar Freunde da, die sind auch bei uns zu Hause gewesen und die trinken trotzdem, weil es sich so schickt, weil die anderen ja auch trinken, trinken sie mit, nehmen das in Kauf und manche genießen das trotz des Flush-Syndroms. Und wenn die das machen über Jahre, dann haben die ein bis zu 50-fach erhöhtes Risiko, ein Speiseröhrenkarzinom zu bekommen. Bis zu 50-fach, also nicht 50%, sondern 50-fach. Und wenn die noch dazu rauchen und Alkohol ist die katastrophale Kombination, dann sind Krebs in der Mundhöhle, in der Speiseröhre, im Rachen, am Kehlkopf und im Magen das Ergebnis.
Deutlich häufiger. Also Alkohol fördert die Entstehung von Krebs, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Auf jeden Fall, das ist Datenlage. Ich habe eine Frage von Klaus Schweiger, der sich große Sorgen macht, Thema Leber. Und zwar bei ihm wurde durch Zufall ein extrem hoher GOT-Wert, kommen wir gleich drauf, Leberwert von 250 entdeckt. Alle anderen Werte sind gut. Er dachte erstmal an seinen Bierkonsum, aber der ist gar nicht so hoch. Wie kann das sein, dass das so kommt? Sein Hausarzt war auch relativ irritiert, dachte erst, es ist eine Fehlmessung, hat es aber kontrolliert, es bleibt dabei.
Da gibt es natürlich viele Gründe, es gibt viele Lebererkrankungen. Die GOT ist normalerweise gegenüber der GPT, das ist das andere Enzym, das man misst, nicht höher. Wenn sie höher ist, also wenn GOT 250 ist, müsste man jetzt wissen, wie hoch die GPT ist. Ist die GPT niedriger, könnte Alkohol im Spiel sein. Aber es gibt auch noch andere Gründe, warum eine GOT erhöht ist. Die kann auch manchmal aus dem Muskel kommen. Wenn Sie also sehr viel Sport treiben, Muskeltraining machen, dann entstehen bestimmte Enzyme, die hochgehen, da gehört die GOT auch dazu. Das müsste man näher untersuchen. Das kann man nicht so generell sagen.
War nicht das sogenannte Gamma-GT ausschlaggebend für Alkohol?
Die Gamma-GT ist ein ganz wichtiger Marker für Alkohol, aber vor allem, wenn sie singulär alleine erhöht ist. Wenn alles andere normal ist, die Gamma-GT ist ein Leberwert. Wenn Sie eine Gamma-GT haben von über 300, dann ist es meistens Alkohol. Es gibt noch andere Gründe wie Medikamente, Schilddrüsen, ein paar andere Gründe. Aber die Gamma-GT hat eine Halbwertszeit von 2 Wochen. Wenn Sie also aufhören mit Alkohol trinken und Sie messen sie nach 2 Wochen nochmal, dann muss sie nur noch halb so hoch sein, wenn Alkohol der Grund ist.
Und die steigt auch am schnellsten an?
Die steigt relativ schnell an und ist eigentlich ein typisches Alkoholenzym. Aber sie steigt auch an, wenn andere Lebererkrankungen mit erhöhten Transaminasen vorhanden sind. Also ist ein bisschen komplizierter, trotzdem Gamma-GT im Auge behalten.
Wir haben gerade über den Alkoholabbau gesprochen. Das Zwischenprodukt ist ja nicht das Endprodukt. Also dieses Acetaldehyd mit so vielen negativen Konsequenzen. Wie lange bleibt denn das im Körper und was passiert denn dann weiter?
Das bleibt gar nicht lange im Körper, aber wenn es in hohen Konzentrationen auftritt, weil es gibt Menschen, die produzieren mehr Acetaldehyd als andere aufgrund einer genetischen Grundlage, dann bindet es sehr schnell an Eiweißkörper und an die Erbsubstanz. Es geht ganz schnell und dann haben Sie eine Erbsubstanzänderung und das ist die Voraussetzung für die Krebsentstehung. Es gibt eine zweite Erbsubstanzänderung, nämlich ein Produkt, das aus dem Abbau von Alkohol entsteht. Das nennen wir Sauerstoffradikale, freie Sauerstoffradikale, die binden auch an die DNA und die spielen ebenfalls bei der Krebsentstehung eine Rolle.
Kann ich das für mich rausfinden, zu welcher Gruppe ich gehöre? Also gibt es da irgendeine Untersuchung, die ich machen lassen kann, um das zu wissen?
Ja, man kann den Genpolymorphismus an diesen zwei Genen untersuchen. Aber jetzt dürfen natürlich die Zuhörer nicht alle mir schreiben, dass man das ja machen. Man kann das machen, das hat gewisse wissenschaftliche Bedeutung, aber ist nicht in die tägliche Praxis integriert. Man kann das, wenn man das unbedingt wissen will, kann man das in Speziallabors untersuchen.
Gehen wir zurück zur täglichen Praxis. Wie lange dauert es, bis ich ein Glas Bier 0,5 abgebaut habe? Das ist eigentlich so Generalwissen sogar.
Fast, ja, das ist so ungefähr Generalwissen. Das haben sie in 2 bis 3 Stunden abgebaut. Ja.
Viertel Wein?
Das sind ungefähr 25 Gramm. Haben sie auch, vielleicht in 4 Stunden abgebaut. Ja.
Gehen wir mal weiter durch die Wirkungen.
Aber hängt natürlich wiederum vom einzelnen Stoffwechsel ab, vom einzelnen Menschen. Da ist eine breite Marge vorhanden, weil, wie ich sagte ja schon, der Alkoholabbau ist genetisch geregelt und ist unterschiedlich, mehr oder weniger von Mensch zu Mensch.
Mhm. Also bisschen
unterschiedlich.
Okay, also da ist auch jeder anders. Und welche Wirkung hat Alkohol eigentlich auf das Herz-Kreislauf-System?
Also Alkohol ist zum nächsten Mal eine Substanz, die den Blutdruck erhöht. Und zwar in kleinen Mengen bereits, nicht in großen, in kleinen Mengen bereits. Wenn Sie ein Glas Wein trinken, steigt der Blutdruck an. Die Gefäße werden zunächst weit, das ist günstig, aber dann hinterher werden sie eng. Sie fragen warum? Weil nach einer gewissen Zeit dieser Acetaldehyd freigesetzt wird und das unter anderem auch Substanzen wie Adrenalin aktivieren und die machen die Gefäße eng. Deswegen haben Sie später einen erhöhten Blutdruck. Außerdem hat Alkohol einen Effekt auf den Rhythmus, den Herzrhythmus. Also es gibt dieses Vorhofflimmern. Das ist eine unrhythmische Schlagart des Herzens, die sehr ungünstig ist, weil dadurch kleine Tromben im Herzen entstehen können, kleine Koagel des Blutes und das kann dann zu einem Schlaganfall führen. Vorhofflimmern ist schlecht und Alkohol fördert Vorhofflimmern. Das heißt, Leute, die Vorhofflimmern haben oder Extrasystolen, extra Schläge am Herzen, sollten Alkohol auf alle Fälle meiden. Und wie gesagt, der Bluthochdruck ist zu bedenken.
Sprechen wir noch über das Gehirn. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich. Denn der Alkohol hat auch da natürlich seine Wirkung. Zum Beispiel diese berühmte euphorisierende, enthemmende Wirkung, die findet im Gehirn statt. Wo genau?
Also das ist eine Dopaminfreisetzung in bestimmten Bereichen des Gehirns. Das ist das sogenannte Glückshormon, in Anführungszeichen. Das macht sie leichter, etwas lebendiger, besser in der Kommunikation. Das ist das Dopaminsystem. Es gibt aber noch andere Systeme, die durch Alkohol freigesetzt werden. Das Opioidsystem, ähnlich. Also Cannabinoide, das Opioide, die endogen, die im Gehirn freigesetzt werden, die dazu auch führen, dass sie sich ein bisschen leichter fühlen. Es gibt andere Systeme, das Gamma-Aminobuttersäure-System, das sie eher ein bisschen depressiv machen lässt, das Glutamat-System, also eine ganze Reihe von Systemen. Ja, ja. Zum Schluss kann ich
Wirkung.
Einen Satz sagen, das ist, wie wenn Sie mit Vollgas und angezogener Handbremse Auto fahren.
Okay. Viele kriegen ja so auch so Rötungen im Gesicht, wenn sie Alkohol trinken. Mhm. Hat das was mit Histaminausschüttung oder ist es eine allergische Reaktion? Oder wie kann man das verstehen?
Histamin, also Alkoholallergien gibt es ganz, ganz, ganz selten. Die gibt es, aber es ist eine Rarität. Das sind Erweiterungen der Gefäße. Ich hatte vorher gesagt, Alkohol erweitert die Gefäße und diese kleinen Gefäße werden erweitert. Und es kommt dann zu einem solchen Gefäßerweiterung, Teleangiektasin nennen wir das. Und das kann man erkennen, wenn jemand zu viel Alkohol trinkt, dass er im Gesicht diese Erweiterung der Gefäße hat. Es gibt andere Hauterkrankungen wie die Schuppenflechte, die gar nicht so selten ist, die durch Alkohol massiv gesteigert wird. Und diese Menschen sollten Alkohol auf alle Fälle meiden.
Ja, aua, das klingt alles ganz schön ungesund. Was ist denn jetzt mit diesen 0,1 Rotwein am Tag? Die sind doch gesund, das haben doch Studien belegt.
Ja, die 92-jährige Großmutter, die jeden Tag ein Glas Rotwein trinkt, ist 92 geworden. Ja, die ist nicht wegen des Rotweins, sondern trotz des Rotweins 92 geworden, weil wir ja alle unterschiedlich reagieren. Wir haben ja unterschiedliche Risikoprofile. Jetzt wollen Sie auf den Rotwein im Speziellen zum Sprechen kommen.
Auf die 0,1 Rotwein, die gesund sind.
Weil dort antioxidative Substanzen drin sind und weil das hilfreich ist. Das hat man bis vor 5, 6, 7 Jahren auch wissenschaftlich geglaubt. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt in der Zwischenzeit wirklich sehr, sehr große Studien an Hunderttausenden von Menschen, die gezeigt haben, dass Alkohol nicht hilfreich ist, was den Herzschlagtod angeht und das Herz günstig beeinflusst. Vom Tisch.
Das haben Sie gerade mir so beiläufig erzählt. Ich finde es aber eine absolute Weltsensation. Sie sind ja geborener Stuttgarter.
Ja, natürlich.
Und Ihr Vater, der war deutscher Meister mit dem VfB.
Ja, 1950.
1950. Als Spieler.
Als Spieler, ja.
Also Ihr Vater war Fußballer.
Mein Vater war Fußballer. Ich war ja auch ein bisschen Fußballer. Also sag mal so, es gab da eine konzertierte Aktion zwischen dem Klassenlehrer, meinem Vater und dem Schuldirektor, weil ich mir mit 16 einen Buchpreis bekommen habe, den Profi, und ich wollte auch Fußballspieler werden. Und alle haben verhindert, dass ich das werden sollte und hat mir dann auferlegt, dass ich Fußball spielen, damals, das war ja in den 60er Jahren, dass ich das nicht mehr sollte. Das hat mir natürlich nicht gefallen lassen, ich habe dann weiter Fußball gespielt, aber bin dann trotzdem von diesem Weg abgekommen. Ich war auch zu schwach, ich war nicht stark genug und deswegen bin ich kein Fußballer geworden letztendlich.
Ihr Vater war dann aber zufrieden mit Ihrem Weg, den Sie gegangen sind.
Ich glaube, ja.
Getrunken hat er wahrscheinlich nichts, oder?
Ach, immer wieder mein Bier.
Okay. Ja, und darum geht's genau. Es geht um den Umgang mit Alkohol. Was heißt denn für Sie nach 50 Jahren Forschung dazu? Da müsste man ja sagen, also dem hat den Alkohol wahrscheinlich gründlich verhagelt. Ist das so?
Also, ich denke, es gibt, Sie möchten ja gerne, dass ich versuche, einen Weg Ihnen vorzuweisen, wie man mit Alkohol umgehen sollte. Es gibt Hochrisikogruppen, ich nenne die mal, wo man wirklich aufpassen sollte. Frauen sind mehr gefährdet als Männer. Wenn eine Krebsanamnese, zum Beispiel das Brustkrebsanamnese bei der Mutter da ist, sollte man aufpassen. Übergewichtige sind eher gefährdet. Und Menschen, die eine Erkrankung per se haben, die durch Alkohol schlechter wird, die sollten ebenfalls aufpassen. Denke Hochdruck, Rhythmusstörungen, Herzen, Bauchspeicheldrüsenentzündung, 200 solcher Erkrankungen, die müssen aufpassen. Und Raucher sind besonders gefährdet. Das wäre so eine Hochrisikogruppe. Dann kommt noch eine Genetik dazu, die wissen wir alle nicht. Aber natürlich hat die Genetik einen Einfluss auf die Schäden. Wie viel kann man trinken? Weniger ist mehr. Aber wenn Sie jetzt in der Woche 1, 2 Gläser Wein trinken oder am Wochenende mal 2 Gläser Wein trinken, wird die Welt nicht untergehen, wenn Sie nicht zu diesen Hochrisikopatienten oder Menschen gehören. Mhm. Deswegen will ich jetzt, der sich 50 Jahre mit diesem Problem beschäftigt habe, nicht missionarisch wirken, sondern einfach nur ein paar Fakten darlegen und möchte ihn auch nicht, und möchte dem Hörer nicht jetzt das Glas Wein, ob rot oder weiß, am Wochenende sozusagen vermiesen. Das kann er durchaus trinken, wenn er sich bewusst darüber ist, welches Risiko er hat.
Damit haben wir die Frage von Stefan P. aus Göppingen schon beantwortet, der nämlich die Frage stellt, gibt es denn ein System mit dem Genüsstrinken? Wäre das sinnvoll, zum Beispiel unter der Woche kein Alkohol und am Wochenende moderat? haben sie uns gerade an die Hand gegeben. Ich finde, wir pflegen ja so ein suffisantes Verhältnis zum Alkohol. Also hier in Deutschland, Alkoholkonsum wird immer so ein bisschen belacht, bagatellisiert. Wohingegen, wenn es dann um Cannabis oder synthetische Drogen, Heroin geht, da gibt es dann betretene Minen. Ist Ihnen das auch klar geworden? Ich habe Sie gesehen in der NDR-Talkshow. Nichts gegen die NDR-Talkshow, super Format, sehr unterhaltsam, tolle Gäste, Schöneberger, Hubertus Meyer-Burkhardt und. Aber da wurde es auch so ein bisschen weggelacht, als sie da waren, fand ich.
Ich glaube, da wurde die Alkoholabhängigkeit, die Sucht so in den Vordergrund gebracht, wie ich schon sagte, eine Folgeerkrankung ist. Und das andere wurde nicht so sehr betont. Aber es liegt mir am Herzen, diesen Missbrauch zu betonen und nochmal darauf hinzuweisen, Vorsicht. Wenn Sie Cannabis rauchen, da sind Sie vorsichtig. Das ist ein Thema, was ganz schlecht ist, fällt mir gerade ein. Cannabis und Alkohol ist natürlich eine ganz schlechte Mischung. Wenn junge Leute Cannabis rauchen und Alkohol trinken, da kommen zwei Faktoren zusammen, die sehr ungünstig sich zum Beispiel auf die Leber und das Zentralnervensystem auswirken. Mhm. Alkohol wird belächelt, weil es so lange in der Gesellschaft ist, weil es historisch gewachsen ist, weil die meisten Menschen nicht wissen, dass es eine giftige Substanz ist. Das ist die Bewusstseinsprägung. Und die versuchen wir seit vielen Jahren in den Fokus zu bringen.
Und absolute Abstinenz, diese Frage haben Sie ja eigentlich auch schon beantwortet, für diese Risikogruppen, die Sie gerade genannt haben, denen Sie das empfehlen würden.
Würde ich empfehlen, und wenn Sie das können, Alkohol nicht zu trinken, dann würde ich es empfehlen, kein Alkohol ist besser als Alkohol, aber weniger ist auch besser als mehr. Deswegen versuchen Sie, Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren und bewusst zu kontrollieren, dann ist das ja schon, glaube ich, ganz in Ordnung.
Und wir waren gerade dabei, Herr Seitz, über das Thema Abstinenz zu sprechen. Und da müssen wir eine Gruppe, natürlich, man denkt immer, das ist doch klar, aber das muss man, glaube ich, nochmal betonen, nämlich das Thema Schwangerschaft mit reinnehmen.
Ja, das ist natürlich ein besonderes Anliegen. In der Schwangerschaft darf kein Alkohol getrunken werden. Es gibt Daten der Charité von ein paar Jahren, da haben immer noch über 50% der Frauen gesagt, dass sie gelegentlich in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Was bedeutet das Alkohol? Der Alkohol wird im Uterus nicht adäquat abgebaut. Der Fötus badet sozusagen über lange Zeit im Alkohol und das schädigt ihn. Es gibt diese sogenannte fetale Alkoholspektrumerkrankungen. Da sind Erkrankungen drunter, die erst später zum Ausbruch kommen, also Störungen in der Bewegung, in der Verarbeitung, in der Emotionalität, in der Intellektualität. Das geht so weit, dass Kinder oft gar nicht alleine durchs Leben mehr kommen und eine Betreuung brauchen. Manche haben auch andere Physiognomien, das Gesicht sieht anders aus, haben Herzfehler. Ein Riesenproblem, 10.000 in Deutschland, ungefähr 10.000, die Dunkelziffer ist nicht klar. 3.000 davon schwerste Veränderungen, die alleine nicht durchs Leben kommen ohne fremde Hilfe. Deswegen mein Appell, in der Schwangerschaft, egal zu welchem Zeitpunkt, keinerlei Alkohol zu sich zu nehmen.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Kommen wir zu den Fragen, weiteren Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Stichwort Diskussion zum Thema Alkohol in der Gesellschaft. Da schreibt uns Martin, ja, der böse Alkohol. Es gab da eine englische Königin, die mit täglichem Genuss von Gin sehr alt wurde. Andererseits, ein Kumpel starb mit 60 Vorerkrankung Darm- und Leberkrebs an Magendurchbruch. Wenn man natürlich zu viel davon zu sich nimmt, dann ist die Gefahr groß. Aber man sollte aufhören, jeden Schluck zu verbieten. Stress durch Arbeit und so weiter ist ja auch nicht gesund.
Da hat er vollkommen recht, bloß niemand verbietet. Man legt einfach die Datenlage hin und nimmt immer das schwächste Glied in der ganzen Situation. Die ehemalige Königin Englands, die hat es halt vertragen, so wie mancher es verträgt, wenn er Alkohol trinkt, weil er die anderen Faktoren, die als Risiko gelten, nicht dabei sind. Manche vertragen es nicht. Sie sagen, der 60-Jährige, es gibt 40-Jährige, die an einem Kolonkarzinom durch Alkohol gestorben sind. Also es gibt eine breite Heterogenität. Deswegen Vorsicht, Risikofaktoren beurteilen, keine Verdammung des Alkohols, einfach klare Faktenlage darlegen. Mhm.
Markus Fremder schreibt uns, ist 59 Jahre alt, fühlte sich von uns angesprochen wegen der Altersalkoholabhängigkeit, die wir vorhin angesprochen haben. Ich bin 59 Jahre alt, trinke kaum etwas, mache viermal die Woche Sport, am Wochenende gehe ich mit meiner Frau wandern. Nicht alle Älteren trinken etwas zu viel. Haben wir auch nicht gesagt, oder?
Haben wir nicht gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Wir hatten nur gesagt, dass im hohen Alter durch Verlust von Personen, Ehepartnern, natürlich eine gewisse Depressivität eintreten kann und dann greift man zum Alkohol, was man durchaus verstehen kann. Bin ich jemand, der das nicht verstehen würde? Jeder von uns kann in eine solche Situation kommen. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal zu betonen.
Mhm. Dieter schreibt uns, 73 Jahre alt, trinkt seit 55 Jahren regelmäßig Alkohol. Früher 2 bis 3 Bier am Tag, seit 15 Jahren Rotwein, circa 1/2 Liter am Tag. Jedes Jahr macht er 3 bis 4 Wochen Pause, ohne dass er dabei einen Entzug verspürt, hat Altersdiabetes, nimmt Metformin dafür ein, sein Langzeit-HbA1c, Zuckerwert ist 6,5, also leicht erhöht. Jetzt seine Leberwerte. GOT19, GPT19, Gamma-GT18. Und er möchte wissen, bin ich nun Alkoholiker, weil der Rotwein, der wurde ihm empfohlen gegen den Diabetes.
Ja, da hat man drüber nachgedacht, weil Alkohol offensichtlich die periphere Insulinresistenz verbessert. Das ist in der Zwischenzeit auch wieder in Frage gestellt. Aber er ist offensichtlich ein glücklicher Mensch im Hinblick seiner Gesundheit. Das kann nicht jeder von sich sagen. 73 Jahre, er kann aufhören zu trinken. Er scheint nicht alkoholabhängig zu sein. Nur die Leberwerte, die 3, die er nennt, da fehlen noch ein paar andere. Die können durchaus normal sein und trotzdem kann eine Lebererkrankung vorliegen. Ich nenne die 3 anderen Werte, die kann er ja mal messen lassen. Das ist die Blutgerinnung, der sogenannte Quickwert, das Bilirubin, das ist der gelbe Blutfarbstoff, und das Albumin, das ist das Eiweiß im Serum. Die soll dann noch messen lassen. Wenn die gut sind, ist alles gut.
Sie haben ja wirklich in der Alkoholforschung Ihr Lebensthema gefunden, Professor Seitz. Wie lange wollen Sie denn noch weitermachen? Sie sind ja schon eine ganze Weile dabei, das darf ich jetzt sagen.
Das hat meine Frau heute Morgen, bevor ich zu Ihnen gekommen bin, auch schon gefragt. Und da konnte ich ihr keine spontane Antwort geben. Aber irgendwann ist alles vorbei, denke ich mal. Und alles hat seine Höhepunkte. Und wenn es am schönsten ist, sagt ein alter Satz, muss man aufhören.
Also heute war es sehr schön, dass Sie da waren bei uns. Vielen Dank für die vielen Erkenntnisse, die Sie mitgebracht haben.
Vielen Dank, Herr Attassi. Jetzt habe ich es auch ohne Stottern rausgekriegt. Alles klar. Danke Ihnen, war sehr nett bei Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.